Der Standard.
Macht was?
Journalismus. Checkt. Recheckt. Doublecheckt. Das Forum hat Meinung. Will Meinung. Lässt Meinung. Der Standard.
Macht das.
They stalk the edges of our nightmares. Creatures that drink blood, rise from the grave and prey on the living. We know their name. We think we know their story. But long before Dracula cast his shadow over Victorian England, the vampire existed in countless forms. Across centuries and continents,
willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sieker. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
Heute wird es bei uns blutrünstig. Halloween steht vor der Tür und wir sprechen über Vampire. Und wir gehen der Frage nach: Seit wann üben Geschichten über die untoten Blutsauger eigentlich eine solche Faszination aus? Und wer war Graf Dracula wirklich? Das Jahr ist 1725. Der Ort Kisiljevo, ein kleines serbisches Dorf in der Nähe der Donau im Osten des Habsburgerreichs. Es besteht kaum aus mehr als ein paar einfachen Bauernhäusern, aus Feldern, einer Kirche. Einer der Bewohner stirbt, ein Bauer namens Peter Blagojevic. Nichts an seinem Tod ist ungewöhnlich, doch schon kurz nach seiner Beerdigung machen grausige Gerüchte die Runde.
Menschen behaupten, der Tote sei ihnen im Traum erschienen. Auch seine Frau soll er heimgesucht haben. Andere sagen, er sei nachts auf den Feldern unterwegs gewesen, lebendig. Als schließlich auch noch mehrere Dorfbewohner kurz nach solchen angeblichen Begegnungen sterben, bricht Panik aus. Der Verdacht, Blagojevic ist ein Wiedergänger, der nachts sein Grab verlässt und den Lebenden das Blut aussaugt.
Diese Begebenheit beschert uns heuer ein Jubiläum. Denn im Sommer 1725, also vor 300 Jahren, wird erstmals ein Begriff in der Presse erwähnt, der Geschichte schreiben sollte: Vampiri. Gedruckt wurde er in einem Bericht des Wienerischen Diarium, der späteren Wiener Zeitung.
Ja, und dieser Bericht stammt von einem kaiserlichen Beamten vor Ort, der darum gebeten wurde, quasi sein Okay für die Graböffnung zu geben. Er wollte eigentlich auch erst ablehnen, aber die DorfbewohnerInnen haben sich nicht beruhigen lassen. Und so ist er mit einem orthodoxen Priester mitgekommen und hat die Leiche selbst gesehen. Der Leichnam lag angeblich da, als hätte er sich kaum verändert. Die Nase ist zwar etwas abgefallen, wie es wörtlich heißt, stelle ich mir auch nicht so angenehm vor, den Anblick, aber der Körper roch angeblich nicht verwest. Die alte Haut hat sich abgeschält und eine neue, frische Haut war darunter zu sehen. Und, das wohl wichtigste Detail, im Mund sei frisches Blut gewesen. Dann haben die Leute ihm einen Pflock durchs Herz gerammt und den Körper verbrannt, damit der augenscheinliche Vampir gebannt und zerstört wird. Der Beamte betont in seinem Bericht dann aber auch, dass er das alles zugelassen hat, weil er befürchtet hat, dass das Dorf sonst im Chaos versinkt, und entschuldigt sich, falls das ein Fehler war.
Eine ziemlich wilde Geschichte. Aber wenn kaiserliche Beamte zugegen waren, war vielleicht nicht alles von diesen Beobachtungen Einbildung und Aberglaube. Und es gibt tatsächlich durchaus Versuche, diesen und andere Vorfälle heute im Nachhinein aus medizinischer Perspektive zu erklären.
Ja, genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also zum Beispiel passen die Symptome von den Leuten, die angeblich vom Vampir belästigt wurden und dann bald gestorben sind, zu einer Infektion mit dem Milzbranderreger, also einem Bakterium. Und vermutlich haben die Betroffenen das Fleisch von infizierten Tieren gegessen und waren daraufhin im Fieberdelirium und haben von der gruseligen Erscheinung geträumt. Dazu passen auch die Schmerzen im Bauch und in der Brust, von denen sie erzählt haben, als hätte der Vampir ihnen die Luft abgedrückt. Und es kann zum Beispiel im Halsbereich zu Flecken kommen, die an Blutergüsse erinnern. Das wird übrigens auch in einer der ersten Episoden des Podcasts Klenk und Reiter erklärt. Auch die Beobachtungen am vermeintlichen Vampir kann man erklären. Das angebliche Blut, das dem Toten aus dem Mund geflossen ist, war wahrscheinlich einfach die dunkle Körperflüssigkeit, die sich nach dem Tod einfach bildet, weil sich die inneren Organe zersetzen. Und Die neue frische Haut unter der alten war die sogenannte Lederhaut, die sich eben unter unserer Oberhaut befindet. Also wenn sich die Oberhaut bei Toten ablöst, dann kann man die Lederhaut darunter erkennen und die schaut dann glatt und rosa aus.
Die ist nicht neu, die ist immer da.
Genau,
die kam ist halt bei erst, allen die kommt immer halt da. Erst zum Vorschein.
Ja. Im Bericht heißt es aber auch, der Leib des Toten sei so beschaffen gewesen, dass er, Zitat, in seinen Lebzeiten nicht hätte vollkommener sein können. Also das lässt sich vielleicht nicht so gut erklären, aber ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und der Beamte, der da zugegen war, hatte ja auch nicht den Vergleich mit dem lebendigen Peter Blagojevich. Also wer weiß, vielleicht fand er ihn überraschend attraktiv.
Ja, die Geschichte dieses toten Bauern zeigt jedenfalls, der Vampirglaube entstand nicht aus der Fantasie von Romanautoren oder aus der Gruselliteratur. Er war zunächst ein ganz reales Angstphänomen. Und er stammt, anders als oft vermutet, nicht aus Transsilvanien. Viele Menschen verbinden ja Vampire instinktiv mit den Karpaten, mit Dracula, mit düsteren Schlössern. Doch das ist ein eigentlich viel späteres literarisches Bild. Historisch betrachtet liegt die Wiege des Vampirs am Westbalkan, genauer gesagt in Serbien. Wie es zu dem Begriff Vampir kommt, ist nicht ganz geklärt. Es könnte sein, dass es von den österreichischen Ärzten und Militärs vor Ort ein Missverständnis war. Vielleicht hängt der Begriff mit einem Wort aus dem Türkischen oder Slawischen zusammen. Da gab es zum Beispiel dämonische Gestalten, die unter der Bezeichnung Upir gefürchtet waren. Ähnliche Begriffe können aber auch einfach nur für schlechte Menschen stehen.
Die Beamten aus Österreich kommen jedenfalls in dem Grenzgebiet des Habsburgerreiches auch mit Gebräuchen in Berührung, die sie nicht verstehen. Und sie dürften die lokale Bevölkerung eigentlich auch als rückständig und abergläubisch eingeschätzt haben. Also da ist schon irgendwie eine Distanz, aus der heraus sie da vielleicht vorsichtig waren. Aber interessanterweise lassen sie sich in diesem Fall überzeugen, eben auch unter der Mitwirkung der Bevölkerung, die da so stark in Panik ist. Und das beschreibt der österreichische Kulturwissenschaftler Clemens Rutner vom Trinity College in Dublin, mit dem wir gesprochen haben und der sich eingehend mit der Geschichte des Vampirs befasst hat.
Wir haben eine Situation, die eigentlich gut mit einer kolonialen Situation zu vergleichen ist. Wir haben ein kulturelles Gefälle zwischen diesen habsburgischen Invasoren und der serbischen Zivilbevölkerung. Es gibt Religionsunterschiede. Die habsburgische Armee ist natürlich vor allem katholisch geprägt. Die serbische Landbevölkerung ist eben orthodox, war lange Zeit nicht einem Kontakt mit anderen Europäern ausgesetzt. Und es gibt so gegenseitiges Misstrauen. Es gibt so eine typische Besatzungssituation und Nachkriegssituation, wahrscheinlich mit Lebensmittelknappheit. Wie gesagt, fremden Truppen, die vor Ort stationiert sind und wahrscheinlich eben auch Seuchen. Also wie das sehr typisch ist für den Rattenschwanz, den jeder Krieg so nach sich zieht. Also ich werte den Vampir als ein kulturelles Missverständnis in einer quasi kolonialen Situation, wo die einen sozusagen die anderen nicht richtig verstehen. Das passiert häufig, auch später im Kolonialismus, zum Beispiel zwischen britischen Truppen und afrikanischen Menschen, ja. Aber das ist für mich die geläufigste Erklärung. Und wenn man das alles wegtut, ist der Vampir nichts anderes als der gute alte europäische Wiedergänger, den es zum Beispiel schon im Mittelalter in Nordeuropa gibt, den es auch in Pestzeiten in Zentraleuropa gibt. Also der Glaube an einen körperlich wiederkehrenden Toten, der sich weigert, tot zu sein und dann eben für allerlei Probleme sorgt.
Ganz neu ist das Phänomen also nicht. Entsprechende Erzählungen sind wesentlich älter. Man erzählte sich auch in Schlesien über wiederkehrende Tote und ein paar Jahre vor dem Fall in Serbien gab es anscheinend schon Berichte über Blutsauger aus Griechenland. Trotzdem ist die Causa Peter Blagojevich eine Art Meilenstein, weil sie durch den Artikel im Wiener Diarium in weiten Teilen Europas bekannt wird. Bald ereigneten sich weitere ähnliche Fälle in der Gegend, über die berichtet wurde. Wieder starben Menschen plötzlich, wieder öffnete man Gräber und wieder glaubte man, man habe Vampire gefunden. Dieses Mal schickte Wien sogar eine Militärkommission samt Ärzten, um die Vorfälle zu untersuchen.
Man könnte meinen, mit so einer offiziellen Untersuchungskommission endet die Legende. Wissenschaft und Vernunft würden den Spuk wohl aufklären. Tatsächlich passierte aber eigentlich das Gegenteil. Die Berichte der Habsburger Ärzte fachten so richtig erst das Vampirfieber an, machten die Fälle richtig berühmt und in ganz Europa entbrannte die Debatte, gibt es Vampire wirklich? Als sich die Vampirberichte von Serbien aus im Habsburger Reich verbreiteten, wurde bald auch die Verwaltung in Wien nervös. Das Vampirfieber erfasste gewissermaßen auch die Behörden einer der mächtigsten Monarchien Europas. In Wien nahmen die Berichte ernst, sehr ernst sogar, denn im Kern ging es dabei um viel mehr als um Dorfmythologie. Überall, wo angeblich Vampire auftauchten, gerieten die Gemeinschaften in ziemliche Unruhe. Die Menschen gerieten in Panik, öffneten Gräber, zerstörten Leichen, verbrannten Körperteile, führten diverse Rituale durch, um diese untoten Schädlinge aufzuhalten. Und das war aus Sicht des Staates nicht direkt gewünscht. Also die Gefahr für soziale Instabilität hat man sehr ernst genommen in Wien. Und dazu kam natürlich auch, aus Sicht der Kirche war all das Blasphemie. Also griff Wien eben ein und schickte diese Kommission, die die Vorfälle eigentlich aufklären sollte und zur Beruhigung beitragen sollte.
Genau, die Berichte der Kommission gehören heute zu den berühmtesten Dokumenten der Vampirgeschichte. Einer davon, die sogenannte Flückinger Akte, beschreibt detailliert, wie man Gräber öffnete und Leichen untersuchte. Und dabei fand man Hochverdächtiges, angeblich unverweste Körper, wie wir schon gehört haben, die sogar fülliger waren als zu Lebzeiten, die rosige Haut und frisches Blut im Mund der Toten. Für viele Anwesenden und LeserInnen der Berichte waren das erst recht Zeichen von Vampirismus. Aber was wie ein Spuk klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Mischung aus medizinischer Unkenntnis und kulturellem Missverständnis. Das hat uns auch Clemens Rudner gesagt.
Also die Ärzte, so vor allem im Fall von Peter Blagojevic, sehen beunruhigende Zeichen eines angeblichen untoten Lebens. Also bei diesem Peter Blagojevic, der Leichnam sieht nicht blass aus, sondern hat so eine gesunde Farbe, ist ein bisschen aufgedunsen, sieht sehr lebendig aus, Blut kommt aus den Körperöffnungen. Und am schlimmsten, das wird eben, heißt es im Bericht am Schluss, dass nämlich wilde Zeichen vorliegen. Also der Tote hatte offenkundig eine Erektion. Gerichtsmediziner werden Ihnen sagen, dass das bei männlichen Leichen völlig normal ist. Also nichts von dem, was beschrieben wird, deutet auf ein übernatürliches Leben hin, sondern das sind ganz normale Verwesungssymptome. Die gleichen Gase machen, dass der Körper aufgebläht ist und eben alle möglichen Zeichen von sich gibt und dass eben Blut aus den Körperöffnungen tritt.
Was aus heutiger Sicht nachvollziehbar klingt, war für die Medizin des 18. Jahrhunderts noch weitgehend unbekannt. Forensische Pathologie steckte in den Kinderschuhen. Man wusste kaum etwas über den Verwesungsprozess und hatte kein Verständnis für bakterielle Infektionen. Dass man also glaubte, Tote würden weiterleben, war keine Dummheit, sondern ein Erklärungsversuch von unzureichend ausgerüsteten und ausgebildeten Ärzten. Eine Hypothese, die man durchaus ernsthaft erwägen konnte.
Das sieht heute natürlich anders aus. Milzbrand, haben wir schon erwähnt, wäre eine plausible Erklärung für manche der rätselhaften und plötzlichen Todesfälle, die so kurz nacheinander aufgetreten sind, wie zum Beispiel in diesem Dorf, das wir anfangs erwähnt haben. Und dazu kam dann natürlich auch die soziale Komponente. Nicht nur Seuchen, sondern auch Angst ist ansteckend. Und je mehr Menschen davon überzeugt sind, dass etwas nicht mit rechten Dingen geht, desto realer wirkt diese Vorstellung auch auf alle anderen.
Der Kaiserin Maria Theresia wurde die Aufregung rund um die Blutsauger jedenfalls langsam zu bunt und zu gefährlich. Ihr Leibarzt, der große Reformer Gerard van Swieten, untersuchte Mitte des 18. Jahrhunderts selbst angebliche Fälle von Vampirismus und kam bereits zu dem Schluss, dass es sich dabei wohl um eine Seuche handelt, die mit Fieber einhergeht. Sein Bericht fiel ganz anders aus als der der vorher erwähnten Kommission 20 Jahre davor. Es gibt keine Vampire, nur medizinisch missverstandene Todesfälle.
Maria Theresia verbot 1755 schließlich offiziell alle Vampirpraktiken. Keine Gräberöffnungen mehr, keine Pfählungen, keine Leichenverbrennungen. All das stand nun unter Strafe. Und auch die Zeitungsberichte und gedruckten anderen Berichte über Vampirismus fielen unter die Zensur. Doch auch wenn die Obrigkeit Vampire nun gesetzlich verbannte, aus den Köpfen der Menschen verschwanden sie nicht. Im Gegenteil. Jetzt wurden sie erst richtig unsterblich.
Nach dem Vampirverbot verschwanden die Blutsauger aus den Berichten der Behörden und aus den Zeitungen. In gewisser Weise setzten sie ihr Dasein aber anderswo fort, in der Literatur. Dabei hat sich der Vampir sozusagen verwandelt, vom Objekt des Volksglaubens zum Objekt kultureller Bedeutung. Es ging nicht mehr nur um den Untoten auf dem Friedhof, sondern um ein Symbol für Unerforschtes und für Unsichtbares.
Der literarische Vampir taucht schon recht früh zum ersten Mal auf. Auf Deutsch nämlich 1748, im Gedicht Der Vampir von Heinrich August Ossenfelder. Und hier passiert auch schon zum ersten Mal etwas, was sich bis heute in unser Bild von Vampiren einfügt. Der Untote ist kein serbischer Bauer, sondern ein düsteres, irgendwie verführerisches Wesen, verknüpft mit sexualisierter Gewalt. In Ossenfelders Gedicht bedrängt der Vampir eine junge Frau und trinkt ihr Blut, weil sie ihn abweist.
Als dann ein paar Jahrzehnte später die Romantik die Vampire für sich entdeckt, beginnen die Vampire kulturell so richtig sich zu entfalten. Sie standen genau für das, was die Romantik ausmachte. Etwas Mystisches zwischen Vernunft und Verbotenem.
Und von da an erlebt der Vampir eine steile Karriere in der Weltliteratur, wie sie nur wenig andere hingelegt haben. Schon sehr bald tauchen Vampire in England auf, in Frankreich, in Russland. Die Figur wandelt sich immer stärker, sie wird immer aristokratischer, kultivierter, intelligenter, schöner und gefährlicher. In den frühen Vampirgeschichten schwingt schon alles mit, was ihn auch heute noch stark macht. Macht und Verführung, Faszination und Angst, Leben und Tod, wir nähern uns schon Dracula.
Auch die vielleicht wichtigste literarische Stufe vor Dracula stammt aus Irland. Und sie hat auch mit Österreich zu tun. 1872 veröffentlicht Sheridan Le Fanu seine Novelle Camilla, die Geschichte einer rätselhaften, schönen Vampirin, die auf einem einsamen Schloss in der Steiermark ihr Unwesen treibt. Sie verführt nicht Männer, sondern Frauen. Es ist eine Geschichte über lesbische Liebe, Begehren, Körperlichkeit und Tabu, Jahrzehnte bevor Bram Stoker Dracula schreibt.
Sheridan Le Fanu ist eben ein ganz toller viktorianischer Autor, in dem Sinne, dass eben die viktorianische Literatur entdeckt die Fantastik als eine Möglichkeit, tabuisierte Themen, Psychologie, Sexualität und so weiter auszudrücken. Und eben Sheridan Le Fanu macht eben seine Vampirin Camilla eine Geschichte der verbotenen Liebe zweier Frauen. Ja, das Begehren einer Frau, die sozusagen versucht, eine brave andere Frau vom Weg abzubringen, vom heteronormativen Weg abzubringen. Und eben, es sind Männer, die sich dem in den Weg stellen und dann eben sozusagen die Geschlechterordnung wiederherstellen.
1897 erscheint schließlich ein Vampirroman, der auch den Autor unsterblich macht. Dracula, wie der wohl berühmteste Vampir aller Zeiten von seinem irischen Schöpfer Bram Stoker genannt wird. Sein Name steht für den Vampir schlechthin, den aristokratischen Blutsauger aus Transsilvanien, der in einem verfallenen Schloss lebt und alle möglichen übernatürlichen Kräfte besitzt. Für diese literarische Figur hat sich Stoker von einem realen Vorbild inspirieren lassen.
Es ist ein walachischer Fürst aus dem 15. Jahrhundert, von dem sich Stoker manches leiht. Auch den Namen. Vlad Dracula III., auch genannt Vlad Tepes, der Pfähler. Schon sein Vater Vlad II. Trug den Beinamen Dracul, der Drache, abgeleitet vom Drachenorden Kaiser Sigismunds. Vlad III. Selbst wurde dann Dracula genannt, also Sohn des Drachen. Er war ein Kriegsherr, der gegen die vordringenden Osmanen kämpfte und seine Macht mit brutaler Härte festigte. Seine Grausamkeit machte ihn berüchtigt. Er soll eine Vorliebe für Hinrichtungen durch Pfählung gehabt haben, daher auch sein hübscher Beiname.
Für Stoker war das ein gutes Vorbild, ein berüchtigter Herrscher, der Macht, Blut, Tod und Geschichte in sich vereint. Es wird aber auch über andere historische Vorbilder gemunkelt. Im Roman kommt ja auch der Vampirjäger Van Helsing vor, ein niederländischer Arzt, und den Namen hat er womöglich von einer Figur aus Camilla namens Dr. Hesselius. Aber es gibt auch die Theorie, dass Van Swieten hier eine heimliche Rolle gespielt hat, also der niederländische Leibarzt von Maria Theresia, den wir vorhin schon erwähnt haben, der sich auch mit vermeintlichen Vampirismusfällen befasst hat. Rudner glaubt aber nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Ich bin dieser Theorie nicht sonderlich zugeneigt, weil eben Bram Stoker viel weniger über die Geschichte des Vampirismus gewusst hat als wir und sich vor allem nicht für deutschsprachige Quellen interessiert hat. Vielleicht hat er dann irgendwie von dem Van Helsing erfahren, aber Bram Stoker wusste Dinge eigentlich nur vom Hörensagen, ist kein Autor, der wirklich recherchiert hat. Und er war eher ein literarischer Recycler, der die ganze englische Vampirliteratur von Polidori bis Le Fanu eben sozusagen wiedergekäut hat. Und dann seine wichtige Rolle ist vielleicht, dass er das, ich nenne das immer das moderne literarische Vampir-Narrativ, in die letztgültige Version gebracht hat, die sich dann auch zu einer Popularmythe entwickelt hat. Weil eben, wenn wir heute an einen Vampir denken, denken wir an die literarische Figur, wir denken nicht an den untoten serbischen Bauern.
Und so wurde aus den bisherigen Vampirgeschichten, gemixt mit dem walachischen Fürsten Vlad Draculia, Vlad Tepes, ein transsilvanischer Vampirgraf, der nun im angehenden 19. Jahrhundert als ziemlich große Projektionsfläche herhalten muss. Dracula ist nicht nur eine Horrorgeschichte, sondern auch ein politisches Narrativ. Der Osten Europas wird darin als gefährlich, fremd, mysteriös stilisiert. Ein Ort, an dem alte Kräfte lauern. Stoker verpackt darin auch die Ängste seiner Zeit. Vor dem Zerfall des britischen Empire, vor Migration, Krankheit und vor sexueller Freiheit.
Was Stoker drin auch verhandelt, ist das Zusammentreffen von Wissenschaft und Aberglaube. Der Vampir wird in seinem Roman von Ärzten, Forschern und Rationalisten bekämpft. Allerdings siegt am Ende nicht allein das Wissen, die Aufklärung, sondern gewissermaßen auch der Glaube, die Freundschaft und der Mut. Der Vampir wird besiegt, aber nie ausgelöscht. Seitdem ist Dracula eine Projektionsfläche geblieben. Mal Symbol für politische Unterdrückung, mal für erotische Befreiung, mal für das Unheimliche in uns selbst. Und das erklärt vielleicht auch, warum Dracula nach über 125 Jahren noch immer weiterlebt.
Und warum das Vampirfieber alle paar Jahre wieder ausbricht und die Blutsauger über die Kinoleinwand flattern oder Bestseller bescheren oder sich sogar im Standard-Podcast einschleichen.
Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sieker.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
A vampire is a supernatural being. They rise from the dead and haunt the living. They can take the form of a bat, feasting on the blood and flesh of their victims and transferring their immortality by their victims consuming the blood of the vampires.
Der Standard.
Macht was?
Journalismus. Checkt. Rechecked. Double-checked. Das Forum? Hat Meinung. Will Meinung. Lässt Meinung. Der Standard.
Macht das.